Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Sarah Zerback. Schönen guten Abend. In Berlin sorgt ein Schreiben des Bundesfinanzministers für großen Wirbel. Sinngemäß steht darin, dass die Bundesregierung die Ukraine zwar weiter unterstützen will, dafür aber immer weniger Geld aus dem Bundeshaushalt ausgeben möchte. Dazu gleich mehr in den Informationen am Abend. Wir schalten außerdem live zu unserer Korrespondentin nach Chicago. Dort bereiten die Demokraten ihrer Kandidatin Kamala Harris ab heute die ganz große Bühne beim Parteitag, knapp 3 Monate vor der Präsidentschaftswahl. Überschattet werden könnte die Versammlung von Protesten gegen den Gaza-Krieg. Die USA setzen sich ja gerade massiv für eine Waffenruhe ein, doch der Weg dahin bleibt mühsam. Auch das ist eines unserer Themen. Und im Anschluss geht es in der Sendung Hintergrund um klimaneutrale Industrie, die technisch durchaus machbar, aber noch zu teuer ist. Es sollte eigentlich ein klassischer Nominierungsparteitag der Demokraten werden. Doch dann kam es in diesem US-Wahlkampf bekanntlich ganz anders. Joe Biden ist raus, Kandidatin Kamala Harris und ihr Vize Tim Walz sind bereits virtuell nominiert. Ab heute bekommen sie dann aber die große Bühne auf einer 4-tägigen Versammlung mit tausenden Delegierten und vielen prominenten Stimmen. Was da zu erwarten ist und wie sich die Partei inhaltlich ausrichten will, darüber können wir jetzt sprechen mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon. Sie begleitet den Parteitag für uns vor Ort. Nachdem sich das Team Harris-Walz die Nominierung ja schon gesichert hat, geht es da jetzt noch darum, sich persönlich den Rückenwind aus der Partei zu holen? Oder was wird da erwartet, Frau Simon?
Es geht um 2 Dinge aus meiner Sicht vor allem. Einmal kann sich Kamala Harris zusammen mit Tim Walz 4 Tage lang dem Publikum präsentieren. Nicht nur den Delegierten, sondern über das Fernsehen, über soziale Netzwerke Menschen erreichen, die sie wählen wollen, Menschen aber auch erreichen, die vielleicht bislang nicht vorhaben zu wählen oder eben nicht vorhaben, Kamala Harris zu wählen. Da ist dann doch in 4 Tagen kommt sehr viel von dem, was hier passiert, auch über soziale Netzwerke an Menschen. Und sie kann damit auch definieren, besser definieren, wer sie ist, wer sie sein will in der Wahrnehmung und das eben nicht dem politischen Gegner überlassen, der ja sein eigenes Bild von Kamala Harris zeichnet. Und das Zweite ist, die Partei zu motivieren. Die fühlt jetzt gerade eine Energie hoch seit den letzten 4 Wochen, aber die Energie, die muss auch weitergehen, wenn sie vielleicht ein bisschen abnimmt nach diesem Parteitag und noch durchhalten für ein paar 8-9 Wochen. Denn es ist ja nicht so, dass Kamala Harris jetzt schon die Siegerin ist, die ausgemachte Siegerin. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist alles sehr offen. Kamala Harris hat das wieder zum größten Teil zurückgeholt, was Joe Biden mal vor ein paar Jahren hatte. Aber wie gesagt, es ist nicht ausgemacht, wer am 5. gewinnt im November.
Das Bild, das ihr Kontrahent Donald Trump von Kamala Harris zeichnet, wie Sie es sagen, das ist ja, Zitat, das einer sozialistischen Irren mit dem Lachen einer Verrückten. Also viele persönliche Attacken auch in diesem Wahlkampf. Wie kontert sie das?
Was sie nicht tut, ist, sie regt sich nicht auf. Sie reagiert nicht direkt auf diese Angriffe von Donald Trump. Sie verhält sich eher indirekt, wenn sie zum Beispiel sagt, das ist doch immer wieder derselbe alte Kram, und sie macht immer die Menschen, ihr Land, zu den Angegriffenen, wenn sie reagiert und sagt dann Dinge wie, unser Land verdient Besseres als das. Oder gestern zum Beispiel im Westen Pennsylvanias bei einem Wahlkampfauftritt nach einer 9. Runde von Trump-Ausfällen gegen sie, sagte Kamala Harris, es sei pervers, wenn Führungsstärke daran gemessen werde, wie hart man jemanden fertig mache. Wahre Stärke einer Führungspersönlichkeit, die werde daran gemessen, wie diese Person jemanden stärke. Und jeder, der andere Menschen fertig mache, der sei ein Feigling. Das ist so ihre Art, damit umzugehen.
Und die Art auch einiger führender Republikaner ist ja jetzt auch mal Befürchtungen zu äußern, nämlich dass Trump mit seinen persönlichen Attacken auch dem eigenen Wahlkampf, dem der Republikaner, schaden könnte. Wie ist denn da die Stimmung in Trumps Partei?
Da gibt es durchaus Besorgnis und nicht nur in der Partei, sondern auch von Leuten, die ihn in der Vergangenheit beraten haben oder die ihm nahestehen in den Medien, dass Trump immer noch nicht einen Weg gefunden hat, sich mit Kamala Harris nachhaltig anders auseinanderzusetzen als über wüste Beschimpfung. Die Partei bzw. seine Wahlkampfstrategen haben das ja versucht. Die haben ihn hingestellt in seinem Golfclub in Bedminster. Links mehrere Liter Milch, rechts Fleisch und andere Lebensmittel, um das Thema die Kosten des täglichen Lebens in den USA, die wirklich ein großes Thema sind für viele Menschen, in den Mittelpunkt zu stellen. Er hat dann eine Zeit lang über die Wirtschaft und die Wirtschaftspolitik der beiden Harris-Regierungen aus republikanischer Sicht geredet, aber dann ist er wieder abgedriftet. Allerdings war er zum Beispiel im Wahlkampf 2016 auch sehr schwach am Anfang, hat er überhaupt nicht seinen Stil gefunden und später hat sich das aber umgekehrt. Insofern bin ich nicht sicher, ob er nicht noch zurückfindet zu seiner Form, wie er sie zum Beispiel im 20er-Wahlkampf hatte. Aber genau weiß das niemand und das macht den Republikanern Sorge.
Der Wahlkampf ist ja jetzt in der heißen Phase. In knapp 3 Monaten wird gewählt und Innenpolitik spielt traditionell eine Riesenrolle. Außenpolitisch ist gerade der Krieg im Gazastreifen Top-Thema und das ist auch für Kamala Harris ein Balanceakt. Wie positioniert sie sich denn da aktuell?
Sie hat in der Sache die Politik von Joe Biden, führt sie die fort. Sie hat andere Worte gewählt. Es hat stärkere Bemühungen gegeben von ihrer Seite, auch den Diskurs zu suchen mit Führern der arabisch-amerikanischen und muslimisch-amerikanischen Gemeinschaft. Es werden auch einige Vertreter dieser Gemeinschaft hier sprechen. Aber es bleibt ein Problem, weil hier an jedem Tag in Chicago parallel zum Parteitag Demonstrationen stattfinden werden, die ganz gezielt Kamala Harris angreifen werden, dass sie weiterhin nicht für ein sofortiges Ende der Waffenlieferung, das ist die Forderung dieser Demonstranten, eintritt.
Live aus Chicago war das unsere Korrespondentin Doris Simon. Besten Dank. Und der US-Außenminister Antony Blinken ist ja inzwischen zum 9. Mal in Israel seit dem Terror der Hamas vom 7. Oktober. Er selbst spricht von der vielleicht letzten Gelegenheit, um einen Geiseldeal und einen Waffenstillstand im Gazakrieg zu erreichen und setzt sich dafür mit aller Macht ein. Wie die Gespräche mit dem israelischen Premier Netanyahu verlaufen sind heute, berichtet Tim Aßmann aus Tel Aviv.
Rund 3 Stunden sprach US-Außenminister Blinken in Jerusalem mit Israels Ministerpräsident Netanyahu. Von einem positiven Treffen in guter Atmosphäre war danach in einer Stellungnahme aus Netanyahus Büro die Rede. Mit Blick auf ein Abkommen im Gaza-Konflikt habe der Premierminister in dem Gespräch mit Blinken die Notwendigkeit der israelischen Sicherheitsinteressen unterstrichen. Der US-Außenminister hatte vor dem Treffen von einem entscheidenden Moment in den Verhandlungen gesprochen und von der vielleicht letzten Gelegenheit, eine Feuerpause im Gazastreifen und eine Freilassung der Geiseln zu erreichen. Blinken appellierte an Israel und die Hamas, es sei Zeit, Ja zu einem Abkommen zu sagen und nicht nach Ausreden für ein Nein zu suchen. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig der Blockade. Die Hamas verlangt einen vollständigen israelischen Truppenabzug. Israels Premier besteht auf einer Militärpräsenz an der Grenze zu Ägypten und im Zentrum des Palästinensergebiets. Nach dem Besuch in Israel wird der US-Außenminister in Ägypten weitere Gespräche über ein Waffenstillstandsabkommen führen. In Kairo sollen im Verlauf der Woche auch die indirekten Verhandlungen fortgesetzt werden. Die Hamas übernahm unterdessen die Verantwortung für einen versuchten Bombenanschlag in Tel Aviv. Gestern war dort ein Sprengsatz im Rucksack eines Fußgängers explodiert und hatte diesen getötet. Die israelischen Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass der Mann mit der Bombe einen Anschlag begehen wollte.
Tim Aßmann berichtete. Und das Jahr 2023 war laut Experten das tödlichste Jahr für humanitäre Helfer weltweit, ganz besonders im Gazastreifen, wo viele Helferinnen und Helfer selbst zu Opfern geworden sind. Humanitäre Hilfsorganisationen aus der ganzen Welt haben deshalb Regierungen und Konfliktparteien dazu aufgerufen, diejenigen stärker zu schützen, die versuchen, die Not von Bedürftigen zu lindern, in einem offenen Brief an die Vereinten Nationen. Charlotte Voss berichtet aus New York.
280 getötete Mitarbeiter in 33 Ländern, lautet die traurige Bilanz des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten, das in seinem Bericht von 2023 als tödlichstem Jahr für die weltweite humanitäre Gemeinschaft spricht. Zum Vergleich, im Vorjahr waren 118 Helfer getötet worden. Hauptgrund für den Anstieg um mehr als 130% ist der Nahostkrieg. Allein in den ersten 3 Monaten, also von Oktober bis Dezember, sind im Gazastreifen 163 Helfer ums Leben gekommen. Im Sudan und im Südsudan waren es 25 bzw. 34 humanitäre Hilfskräfte. Auch in Israel, Syrien, Äthiopien, der Ukraine, Somalia, Myanmar und der Demokratischen Republik Kongo wurden Helfer getötet. Die meisten von ihnen waren Ortskräfte. Heute, am Tag der humanitären Hilfe, appelliert UN-Generalsekretär Antonio Guterres an die Mitglieder der Vereinten Nationen, Angriffe auf Zivilisten zu beenden, alle humanitären Helfer zu schützen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Bei so vielen Toten hätten Menschlichkeit, Verantwortung und Führungsstärke versagt.
Es wird 20 nach 6 hier in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Charlotte Voss berichtete. In der Ampelkoalition gibt es wieder einmal Fragen zum Haushalt für das kommende Jahr. Und dieses Mal geht es auch um die Unterstützung für die Ukraine. Die Bundesregierung will dabei in Zukunft den Haushalt schonen und setzt deshalb auf ein Instrument, bei dem es noch viele offene Fragen gibt. Das befeuert den Dissens in der Ampel und es sorgt für Unsicherheit. An den Börsen sind die Aktien vieler Rüstungshersteller heute eingebrochen und in der Berliner Politik beeilen sich viele zu versichern, dass Deutschland nach wie vor an der Seite der Ukraine steht. Sogar der Bundespräsident hat sich jetzt geäußert, wie Steffen Wurzel berichtet.
Es kommt nicht oft vor, dass sich der Bundespräsident in tagespolitische Diskussionen einmischt. Am Nachmittag war es aber soweit. Während eines Besuchs in Ungarn sprach Frank-Walter Steinmeier über die Ukraine-Hilfe und betonte:
Deutschland ist inzwischen auch in Europa der größte militärische Unterstützer der Ukraine. Die Gründe dafür hat die Bundesregierung innerhalb der letzten 2 Jahre häufig genug in der Öffentlichkeit genannt. Und deshalb erwarte ich auch, dass Deutschland ein großer, europäisch größter Unterstützer der Ukraine bleibt.
Auslöser für die neue Diskussion um Deutschlands Ukraine-Hilfe ist ein Brief von Finanzminister Christian Lindner an das Auswärtige Amt und an das Verteidigungsministerium. Zuerst hatte am Wochenende die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung über das Schreiben Lindners berichtet. Darin fordert der FDP-Vorsitzende, seine Kabinettskollegin Annalena Baerbock, Bündnis Grüne und Boris Pistorius, SPD, sinngemäß auf, neue Hilfen für die von Russland überfallene Ukraine nur dann zu genehmigen, wenn entsprechendes Geld in der Finanzplanung des Bundes bereits vorgesehen sei. Bitte stellen Sie sicher, dass die Obergrenzen eingehalten werden, so zitiert die deutsche Presseagentur aus dem Brief. Stellvertretend für Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, der heute seinen letzten Urlaubstag hat, versuchte Wolfgang Büchner am Mittag zu beruhigen. Der stellvertretende Regierungssprecher sagte in Berlin:
Deutschland ist weiter absolut engagiert und es gilt weiter das Wort des Kanzlers, dass die Unterstützung der Ukraine so lange fortgesetzt wird, wie das nötig ist und dass niemand, vor allem auch nicht der russische Präsident, darauf hoffen kann, dass wir darin nachlassen.
Für viele klang dieses Bekenntnis aber nur halbherzig. Bitter sei die Diskussion über die Ukraine-Finanzhilfe, sagte etwa CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Das ist deshalb bitter, weil ich der Überzeugung bin, dass allein die Debatte darüber ausreicht, um unsere außenpolitische Verlässlichkeit in Frage stellen zu lassen. Und das geht nicht.
Doch auch innerhalb der Ampelregierung sorgt der Ukraine-Brief des Bundesfinanzministers für schlechte Stimmung. Gelinde gesagt, gereizt reagierte heute früh einer der entschlossensten Unterstützer der Ukraine im Deutschen Bundestag.
Das ist das falsche Signal zur falschen Zeit.
Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth von der SPD. Im Deutschlandfunk forderte er eine Klarstellung von seinem sozialdemokratischen Parteigenossen Olaf Scholz.
Der Bundeskanzler kommt heute aus dem Urlaub zurück, aus dem verdienten Urlaub, und ich hoffe, dass das abgeräumt wird. Ich finde, Deutschland muss jetzt auf dem Platz stehen. Deutschland muss jetzt weiterhin an der Seite der Ukraine stehen und muss den anderen in Europa Mut machen.
Ein schlechtes Signal an die Ukraine und an Deutschlands Partnerstaaten, nannte Omid Nuripur die Diskussion um die Ukraine-Hilfe. In der ARD machte der Co-Vorsitzende der Bündnisgrünen deutlich, dass er nichts davon hält, über das Thema einen neuen Koalitionsstreit anzuzetteln.
Die gesamte NATO, die gesamten europäischen Staaten sind involviert in der Unterstützung der Ukraine und Deutschland spielt dort eine zentrale Rolle und da sollte man nicht wackeln.
Dass die Ampelkoalition gerade jetzt über die Finanzierung der Ukraine-Hilfen diskutiert, hat inhaltliche und politische Gründe. Inhaltlich wird das Argument angeführt, dass Waffen und Munition für die Regierung in Kiew künftig stärker aus Zinsen bezahlt werden sollen, die aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen stammen. Darauf hatte sich die G7-Staatengruppe geeinigt. Wie das Ganze rechtlich, technisch und auch zeitlich genau funktionieren soll, ist allerdings noch völlig offen. Das wurde heute in Berlin noch einmal deutlich. Ein politischer Grund für das de facto Infragestellen frischer Ukraine-Hilfen dürften die bevorstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg sein. Denn das linkspopulistische Bündnis Sarah Wagenknecht will dort nur mit Parteien über eine mögliche Koalition sprechen, die Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnen. Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth machte im Deutschlandfunk deutlich, dass er dieses Argument ablehnt.
Wenn ich an Sarah Wagenknecht und an ihre russlandfreundliche und chinafreundliche und autoritäre Politik denke, bekomme ich Brechreiz.
Das sagt Michael Roth im Beitrag von unserem Kollegen Steffen Wurzel. Und wie zuverlässig die Ukraine-Hilfe ist, trotz des Haushaltslochs. Das ist auch Thema in unseren Kommentaren ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Unterdessen hat Präsident Selenskyj die Verbündeten im Westen in einer Fernsehansprache darum gebeten, die Ukraine schneller mit Waffen und Munition zu versorgen. Außerdem hat der ukrainische Präsident zum ersten Mal ein konkretes Ziel genannt für den Vorstoß seiner Truppen in der westrussischen Region Kursk. Peter Sawicki über den aktuellen Stand an dieser Front.
Soldaten bewegen sich in kleinen Gruppen über Schotterwege im Windschatten gepanzerter Fahrzeuge leicht geduckt vorwärts und feuern mit ihren Maschinengewehren. Andere werfen auf einem Feld Granaten auf Stellungen, wo sie russische Truppen vermuten. Kurze Videos, die derzeit in ukrainischen Medien zu sehen sind, suggerieren, dass die Kämpfe in der russischen Region Kursk intensiver werden. In der Folge sind auf ukrainischer Seite auch Verluste zu beklagen, wenngleich in begrenzter Zahl, so Offizier Artyom gegenüber dem ARD-Studio Kiew.
Es
gibt Verwundete. Das sind verschiedene Verletzungen, verursacht durch Drohnen oder infolge von Minenexplosionen. Das Gebiet dort ist stark vermint. Es gibt auch Einschusswunden. Es ist nicht so, dass es keinen Widerstand gibt. Aber verglichen mit meinen Erfahrungen etwa vom Jahr 2022 hatte ich mit höheren Verlusten gerechnet. Auch Militärexperten beobachten bisher keine übermäßige Antwort Russlands in Kursk. Vielmehr schafft es die Ukraine offenbar, weiter vorzurücken, wenn auch nicht im gleichen hohen Tempo wie zu Beginn der Offensive. Laut dem unabhängigen Portal Deep State haben Kiews Truppen dennoch weitere Ortschaften in Kursk unter ihre Kontrolle gebracht. Hinzu kommen offenbar erfolgreiche Schläge gegen die gegnerische Logistik. So hat die ukrainische Luftwaffe laut russischen Quellen 3 Brücken in der Region Kursk zumindest schwer beschädigt. Zuvor war von 2 Brücken die Rede gewesen. In jedem Fall dürfte dies den Nachschub für Moskaus Truppen in Kursk Analysten zufolge wesentlich einschränken. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj präzisierte derweil weiter die Ziele hinter dem nun fast 2 Wochen andauernden Vorstoß nach Kursk. Zu unseren Defensivaufgaben gehört allgemein, das russische Kriegspotenzial so stark wie möglich zu zerstören. Das beinhaltet auch die Schaffung einer Pufferzone im Zuge unserer Operation in Kursk. Je mehr Russlands Armee, Staat und Wirtschaft Schaden nehmen, umso näher rückt für uns ein gerechtes Ende der Aggression. Heißt also, eines der unmittelbaren ukrainischen Ziele könnte die Entlastung etwa des grenznahen Gebietes Sumy sein, das seit Monaten unter enormem Beschuss steht. Hinzu kommt wohl auch ein möglicher Austausch von Gefangenen, den die Ukraine nach der Ergreifung zahlreicher russischer Soldaten in Kursk anstreben könnte. Insgesamt erreiche die Ukraine dort weiterhin ihre Ziele, so Selenskyj weiter. Dazu könnte auch gehören, das in Kursk kontrollierte Gebiet als politisches Druckmittel gegen Russlands Machthaber Wladimir Putin zu nutzen. Der Militärexperte Oleksij Melnik stellt fest, dass die Ukraine wohl auf beträchtliche Ressourcen in Kursk zurückgreift. Gleichzeitig hält sich Kiew aus seiner Sicht verschiedene Optionen offen. Ich schätze, dass 10.000 bis 15.000 ukrainische Soldaten im Einsatz sind. Wir sehen bisher auch, dass die Ukraine militärisch geschickter als die Gegenseite vorgeht. Die Ukraine plant überdies nicht, das Gebiet dauerhaft zu besetzen. Die Truppen sollen also grundsätzlich manövrierfähig bleiben. Heißt, die Ukraine könnte sich aus Kursk, wenn nötig, auch wieder zurückziehen. Anzeichen dafür gibt es derzeit aber keine, eher im Gegenteil.
Peter Sawicki war das aus Kiew. Sie wollen den Weg frei machen für einen personellen und auch für einen inhaltlichen Neuanfang in der Linkspartei. So haben die Parteivorsitzenden Wissler und Schirdewan ihren Rückzug von der Parteispitze begründet. Heute Mittag nochmal ausführlich vor der Presse, nachdem die Entscheidung gestern schon öffentlich geworden war. Dabei liefern beide eine durchaus selbstkritische Analyse. Nach internen Machtkämpfen und nach Wahlschlappen 2 Wochen vor den Wahlen im Osten. Johannes Kuhn berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Am Tag nach der Entscheidung betont das scheidende Führungsduo der Linken, leicht sei ihnen der Rückzug nicht gefallen. Die noch Co-Vorsitzende Janine Wissler.
Ich habe mich entschieden, und das habe ich am Wochenende auch dem Parteivorstand mitgeteilt, beim kommenden Bundesparteitag in Halle nicht erneut als Parteivorsitzende zu kandidieren. Ich habe mir das nicht leicht gemacht. Ich habe da auch lange mit mir gerungen, was jetzt die beste Entscheidung ist, auch ob das der richtige Zeitpunkt ist. Ist jetzt doch relativ kurz vor einer Bundestagswahl. Also wir haben beide lange darüber nachgedacht.
Wissler verlässt den Führungsposten nach mehr als 3,5 Jahren. Ihr Co-Vorsitzender Martin Schirdewan nach gut 2 Jahren. 2 Jahre, die vom Abspaltungsprozess rund um Sarah Wagenknecht geprägt gewesen seien, wie der 49-Jährige einräumt.
Das war nicht immer leicht, also auch persönlich nicht leicht, weil wir doch oft auch in der Öffentlichkeit unseren Kopf hinhalten mussten für Dinge, die wir ehrlich gesagt nicht zu verantworten hatten. Aber so ist das eben, wenn man die Verantwortung für eine Partei übernimmt, muss man auch den Kopf hinhalten. Wir haben das gern getan.
Mitte Oktober muss der Parteitag nun ein neues Führungsduo wählen. Die Rückzugsankündigung platzt mitten in die wichtigen Ostwahlkämpfe. Doch anders wären die Bewerbungsfristen für Nachfolger zu kurz gewesen, betonen die noch Parteichefs. Derzeit wird eine Handvoll Namen für das Nachfolgerduo gehandelt. So gelten der ehemalige Bundestagsabgeordnete Jan van Aken, der Thüringer Staatskanzleichef Benjamin Emanuel Hoff, die Publizistin Ines Schwertner und die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger als mögliche Kandidaten. Inhaltlich wird noch der alte Parteivorstand mit seinem Leitantrag den Ton setzen. Fokussierung lautet die Devise. Martin Schirdewan.
Wir haben für uns analysiert und festgestellt, dass wir stärker fokussieren müssen, auch in der politischen Kommunikation. Das ist sozusagen Bestandteil des Leitantrages, wo wir ganz klar zum Beispiel die Frage bezahlbaren Wohnens, also die Mietenfrage hervorheben oder auch die Frage von der Gesundheitsversorgung, öffentliche Daseinsvorsorge, die auskömmlich gestaltet sein muss, dass alle da sozusagen teilhaben können daran, dass wir uns für gute Arbeit einsetzen und dass wir wirklich einen Fokus stärker setzen auf unsere soziale Kompetenz.
Zugleich habe man noch Hausaufgaben zu machen. Zum Beispiel eine Geflüchtetenpolitik zu entwickeln, die Idealismus mit umsetzbaren Lösungen vor Ort verbinde. Oder im Lichte des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eine Positionierung zu einer europäischen Sicherheitsarchitektur. Und nicht zuletzt will die Linke ihre Ostkompetenz stärker betonen. Vor allem wolle man dem Eindruck stärker entgegenwirken, weiterhin zerstritten zu sein, so Wissler. Denn die Auseinandersetzung mit Wagenknecht habe Spuren in der Wahrnehmung der Wählerschaft hinterlassen.
Partei der Solidarität und dann kriegt man dann irgendwie öffentlich irgendwie die ganze Zeit haut man sich gegenseitig auf den Dez. Also das ist ja ein Problem. Mein Eindruck ist auch, dass das jetzt deutlich besser geworden ist nach dieser Trennung. Ich glaube, die war auch überfällig. Und ich denke, mit dem Wissen von heute, man hätte die auch früher vollziehen müssen.
Schirdewan kündigte an, sich künftig auf seine Arbeit als Fraktionsvorsitzender der Linken im Europaparlament zu konzentrieren. Wissler möchte als hessische Bundestagsabgeordnete weitermachen. In aktuellen Umfragen liegt die Linke derzeit im Bund bei etwa 3%. In Thüringen könnte Linken-Ministerpräsident Bodo Ramelow abgewählt werden. In Sachsen und Brandenburg kämpft die Partei um den Verbleib im Landtag.
Wie geht's weiter mit der Linken? Mehr Analyse und mehr von Johannes Kuhn gibt's auch in der aktuellen Episode von unserem Podcast Der Tag seit 17 Uhr in der Deutschlandfunk-App. Die Bundesinnenministerin hat ihrer Sommertour durch Deutschland eine andere Überschrift gegeben. Nancy Faeser ist auf Sicherheitstour und zurzeit gerade in Rostock unterwegs. Dort trifft sie sich mit Sicherheitsbehörden und verschiedenen Einsatzkräften und sie hat zusammen mit der Bundespolizei deren Jahresbericht vorbestellt. Philipp Eckstein berichtet.
Ein Garant für die Sicherheit der Menschen in Deutschland. So bezeichnet Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Bundespolizei. Die SPD-Politikerin ist nach Rostock gereist, stellt den Bericht der Bundespolizei für das Jahr 2023 auf einem Einsatzschiff der Polizei im Rostocker Seehafen vor. Gemeinsam mit Behördenchef Dieter Roman. Der berichtet, das Jahr 2023 habe von der Bundespolizei erneut viel abverlangt. Rund 3000 Bundespolizistinnen und Polizisten wurden im Dienst angegriffen. ein neuer Höchstwert. Einen besonderen Fokus legt auch er auf den Grenzschutz, eine der Kernaufgaben der Behörde. Seit Mitte Oktober 2023 führt die Polizei an den Grenzen zu Tschechien, Polen und der Schweiz wieder Kontrollen durch. Zusätzlich zu den Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze, die bereits seit 2015 stattfinden. Und die Grenzkontrollen, da sind sich Faeser und Roman einig, sind ein Erfolg, auch im laufenden Jahr. Sie verweisen auf tausende offene Haftbefehle, die vollstreckt werden konnten, und tausende unerlaubte Einreisen, die gestoppt werden konnten. Faeser kündigte erneut an, die Grenzkontrollen werden fortgesetzt. Und zwar, so die SPD-Politikerin, so lange, bis die Zahlen bei der irregulären Migration signifikant nach unten gehen.
Philipp Eckstein war das zum Jahresbericht der Bundespolizei 2023. 18.34 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Im Sommer vor 2 Jahren wurden in der Oder massenhaft tote Fische entdeckt. Das soll sich auf keinen Fall wiederholen. Und deshalb kämpfen polnische Behörden auch gerade gegen die giftige Goldalge, die Wasser und Tieren so massiv schadet, wenn sie massenhaft blüht. Allerdings mit ganz harter Chemiekeule, mit Wasserstoffperoxid. Martin Adam berichtet.
Menschen in weißen Schutzanzügen bewegen sich am Ufer. Ein Schild weist darauf hin, dass Angeln hier verboten ist. Polnische Medien veröffentlichen Aufnahmen, die große Entsorgungscontainer und eine Zeltstadt der Armee zeigen. Und mittendrin Paulina Hennig-Kloska. Als die polnische Umweltministerin am Wochenende in der Nähe des Gleiwitzer Kanals eintrifft, ähnelt die Szene einem Katastrophenfilm. Die Ministerin will sich den Gegenschlag anschauen, mit Wasserstoffperoxid.
Wir haben den Zufluss des Wassers mit Goldalgen in die Oder gestoppt. Das ist möglich dank eines Experiments am Fluss Kłodnica, das die Goldalge zu 95-99% neutralisiert hat.
Erklärt die Ministerin danach sehr optimistisch. Die Kłodnica ist ein kleiner Nebenfluss des Gleiwitzer Kanals und der wiederum mündet in die Oder. Im Kanal sind schon seit dem späten Frühjahr gefährlich hohe Konzentrationen der Goldalge gemessen worden. Jetzt befindet sie sich in der zweiten Blüte und Polen erlebt erneut ein Fischsterben. Nur noch nicht in der Oder, sondern bisher im Kanal und dem daran angeschlossenen Stausee Dzierżno-Duże. Das Wasser ist durch Industriegewässer verunreinigt und versalzt. Dort wurden vor kurzem große Mengen toter Fische herausgefischt. Die Situation ist inzwischen unter Kontrolle, weil der Algenherd im Dzierżno-Staubecken gehalten wurde. Erklärt Hubert Ruzik, der Sprecher des Umweltministeriums. Die Goldalge, Primnesium parvum, die vor 2 Jahren das große Sterben in der Oder ausgelöst hatte, sie ist da und sie bleibt. Denn die Sommer sind heiß und die polnische Industrie, vor allem die Bergwerke, leiten weiter salzhaltige Abwasser ein. Die Alge fühlt sich wohl. Allein aus dem Dzierżno-Stausee wurden seit Anfang August gut 100 Tonnen toter Fische geborgen. Aus dem Fluss Kłodnica, wohin das Wasser aus dem Dzierżno fließt, realisieren wir seit dem 13. August eines der Experimente zur Bekämpfung der Goldalge. Wir nutzen dabei Wasserstoffperoxid in einer Konzentration, die für andere Lebewesen im Fluss neutral ist, die aber die Goldalge neutralisiert. Die Ergebnisse seien vielversprechend, zumindest im Versuchsrahmen. Katarzyna Bilewska von Greenpeace Polska ist deutlich weniger euphorisch.
Wasserstoffperoxid in Flüsse und Seen zu leiten, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das bringt keine langfristigen Ergebnisse. Die Katastrophe dauert seit 2 Jahren an. Sie ist nicht beendet, weil sie die Folge dessen ist, dass Bergwerke salzige Abwasser in die Zuflüsse der Oder leiten.
Mit Chemie werde man kein ganzes Ökosystem retten können. Und auch Umweltministerin Hennig-Kloska sieht Wasserstoffperoxid nicht als langfristige Lösung. Da brauche es eher eine Entsalzungsanlage. Nur wann und wo ist unklar. Die Oder wird also vorerst nicht durch Chemie oder Entsalzung geschützt, sondern indem das giftige Wasser im Gleiwitzer Kanal zurückgehalten wird. Die Fische sterben, nur eben an anderer Stelle.
Mit Chemie gegen die Algen in der Oder, aus Warschau berichtete Martin Adam. Inmitten der zunehmenden Spannungen im südchinesischen Meer könnten deutsche Kriegsschiffe die Straße von Taiwan durchfahren. Aktuell warten dort 2 Marineschiffe auf die Genehmigung aus Berlin. Und wenn die kommt, könnte das zu neuem Ärger mit China führen. Caroline Vogt.
Es wäre das erste Mal seit 22 Jahren, dass Schiffe der deutschen Marine durch die Taiwanstraße fahren. Doch die Entscheidung sei noch nicht getroffen, sagte der zuständige Flottenadmiral Axel Schulz der Nachrichtenagentur Reuters. Schulz führt den Marineverbund im Indopazifik. Der Admiral plant nach eigenen Angaben keine spezifischen Sicherheitsmaßnahmen. Er rechne jedoch damit, dass die Durchfahrt von China beobachtet und begleitet werde. Sollte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius grünes Licht für die Durchfahrt der deutschen Schiffe geben, könnte das zu neuen Spannungen mit China führen. Die Volksrepublik sieht das demokratisch regierte Taiwan als Teil ihres Territoriums an und schließt den Einsatz militärischer Gewalt nicht aus, um die Insel unter ihre Kontrolle zu bringen. Zu einer möglichen Durchfahrt der Bundeswehr durch die Taiwanstraße sagte Mao Ning, Sprecherin des Außenministeriums in Peking, China habe sich schon immer dagegen gewehrt, wenn seine territoriale Souveränität und Sicherheit ausgehöhlt würden unter dem Deckmantel der freien Schifffahrt. Ein Marinesprecher teilte der ARD mit, die beiden Schiffe seien derzeit auf dem Weg nach Japan. Am Dienstag sollen sie in Tokio einlaufen.
Mit diesen aktuellen Informationen von Caroline Vogt enden die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Ich bin Sarah Zerback und sage Danke im Namen des gesamten Teams und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns auf dem Sender.